Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Der Minimalistenfußball der Franzosen setzt sich weiter fort. Nach dem 2:1 gegen Australien reichte den Franzosen jetzt auch ein Sieg mit einem Tor. Gegen Peru setzte sich die Mannschaft von Didier Deschamps mit 1:0 durch. Grüßt von der Tabellenspitze, ist für die ist für das Achtelfinale schon qualifiziert und kann sich eigentlich aller Sorgen entledigt sehen. Aber es gibt einige Fragen. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich mit dem Kollegen von 90plus, unserem Kooperationspartner Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Die Highlights.
Schon vor dem Anpfiff zeigten sich die Peruaner sehr, sehr beeindruckend. Zigtausende Fans hatten die Mannschaft begleitet und machten aus dem Spiel in Jekaterinburg ein wirkliches Fest aus peruanischer Sicht. Und die Mannschaft wollte dem gleich tun und startete schwungvoll in diese Partie. Allerdings, bis zum 16er kamen sie danach nicht mehr wirklich weiter. Die einzige Chance der Franzosen, beziehungsweise die größte Chance der Franzosen, konnte Kylian Mbappé in der 34. Minute nutzen und zum 1:0 stellen. Danach hatten die Peruaner zwar noch Chancen, aber es sprang nichts mehr heraus. Auch in der zweiten Halbzeit bemühten sich die Peruaner, konnten dann aber nicht mehr den Ausgleich schaffen. Im Gegenzug, die Franzosen, auch die erarbeiteten sich Chancen, verlegten sich aber in der zweiten Halbzeit eher aufs Verteidigen. Am Ende sprang ein etwas glücklicher Sieg für die Franzosen heraus mit 1:0. Das wird ihnen egal sein. Sie stehen mit 6 Punkten an der Tabellenspitze. Die Peruaner dürfen jetzt schon mit dem Kofferpacken anfangen.
Die Analyse.
Ja, Chris, wenn man die Stimmung vor dem Spiel gesehen hat und auch dann bei der Hymne, Peru, die Fans 36 Jahre nach der letzten Weltmeisterschaft, sie wollten die Mannschaft mit allem unterstützen, was sie hatten.
Genau, und die Mannschaft, die wollte sich auch dementsprechend bedanken. Das hat man in der Anfangsphase gesehen. Peru war sehr selbstbewusst, schwungvoll, energisch, sehr leidenschaftlich. Und man hat wirklich gemerkt, die Mannschaft möchte heute ja den großen Favoriten ärgern und womöglich sogar etwas mitnehmen. Aber letztendlich hat es dann letztendlich nicht gereicht.
Mhm. Die Franzosen waren auf 2 Positionen verändert. Giroud war in Spiel und Matuidi. Konntest du die Wechsel nachvollziehen von Didier Deschamps?
Zu Beginn eher nicht. Als ich gesehen habe, dass Matuidi auf dem Flügel spielt, war ich etwas überrascht, denn da gibt es bei Frankreich meines Erachtens deutlich bessere Optionen. Allerdings, wenn wir dann in die Analyse gleich steigen, wird man sehen, dass Frankreich sehr, sehr defensiv spielte und da war Matuidi mit seiner Laufstärke und seinem Zweikampfverhalten, aber natürlich auch mit seiner Erfahrung eine ganz wichtige Komponente. Und auf der anderen Seite Olivier Giroud, das hat man schon in der Schlussphase gegen Australien gesehen, als er eingewechselt wurde. Er ist eine wirklich wichtige Komponente für die französische Offensive, weil er mit dem Rücken zum Tor hervorragend kombinieren kann, sehr spielintelligent ist und mit wenig Ballkontakten arbeitet und dadurch den sehr dynamischen Griezmann oder Mbappé sehr gut in Szene setzen kann.
Ja, dann steigen wir doch mal gleich in die Analyse ein. Die Peruaner kamen raus aus der Kabine wie die Feuerwehr. Sie wollten ihren Fans gleich was zeigen und hatten am Anfang die klareren und die stärkeren und die größeren Chancen. Was haben sie in den ersten 10, 15 Minuten richtig gemacht, dass die Franzosen so ein bisschen überrumpelt waren?
Ja, ich denke vor allem Frankreich beeindruckt und vor allem durch diese Aggressivität und diese Leidenschaft, ja, hat man etwas ausgestrahlt und Frankreich hat damit wahrscheinlich nicht gerechnet, kam deswegen vielleicht auch mental etwas schwerer in die Partie, war dann auch in den Zweikämpfen einen Schritt zu langsam und aber umso weiter die Partie dann ging in der ersten Halbzeit, man hat gemerkt, Frankreich gewöhnt sich langsam an die Situation und sobald dieser hektische Auftakt beendet war, wurden die Chancen der Peruaner immer geringer, beziehungsweise man verstolperte sich etwas früher im Spielaufbau als noch am Anfang.
Carrillo sorgt ja in der Anfangsphase über die Flügel dann auch für Feuer, musste dann zwischendurch schmerzverzerrt am Boden liegen bleiben, aber er konnte weitermachen. Griezmann hatte in der 11. Minute den ersten Torschuss für die Franzosen, danach Pogba mit einem Torschuss eine Minute später, der nur knapp am Tor vorbeispricht. Das war bislang zu dem Zeitpunkt die gefährlichste Situation. Die Franzosen schienen so nach 12, 13 Minuten schienen sie aufgewacht zu sein. Sie ließen die Peruaner nicht mehr richtig über den 16er oder an den 16er kommen, sondern nur bis zum 16er und danach nicht mehr. Und da schien das Spiel dann auch geordneter zu sein von den Franzosen.
Genau, absolut. Das hat man gemerkt. Aber man muss dazu sagen, als diese Chancen dann für die Franzosen entstanden, da dachte ich, okay, jetzt ergreifen sie sich wirklich ja die Partie und fangen an zu dominieren. Aber die Franzosen waren dann wirklich zu passiv. Man ließ Peru gewähren, man baute eigentlich nur auf Kontersituationen. Gleichzeitig hätte Frankreich allerdings aufgrund der individuellen Klasse wahrscheinlich viel mehr aus dieser Partie machen können und womöglich die Peruaner komplett in die Schranken weisen können.
In der 30. Minute gab es dann auf beiden Seiten die größte Chance jeweils. Cueva setzte sich auf links durch, konnte Guerrero bedienen, der konnte Loris aber nicht überwinden. Guerrero kam heute von Anfang an ins Spiel. Konntest du diese Entscheidung vom peruanischen Trainer nachvollziehen und wie hat dir die Leistung von Guerrero am Ende gefallen?
Guerrero muss eigentlich in die Startaufstellung der Peruaner. Er ist für die Nationalmannschaft sehr wichtig, nicht nur als Leader, sondern wirklich als Fixpunkt der Offensive. Auf ihn verlassen sich seine Mitspieler, hat auch für Peru eine beachtliche Torquote. Allerdings hatte er natürlich gegen die Franzosen ein etwas schwereres Standing. Da ist einfach auch viel individuelle Klasse in der Abwehr und so konnte er auch nicht so häufig in gute Situationen gebracht werden. Die eine Chance hatte er, die hatten wir eben angesprochen, da scheiterte er knapp. Allerdings ansonsten waren ihm so ein wenig die Hände gebunden, denn gerade im letzten Drittel, da fehlte oft der letzte Pass und die Klarheit in den Aktionen der Peruaner, damit man überhaupt zu einem guten Torabschluss kommen konnte.
Die Chance für die Franzosen, da chippte Pogba auf den Mbappé, der aber den Ball nicht unter Kontrolle bringen konnte und deswegen die Chance etwas verstolperte. Aber in der 34. Minute war dann Mbappé zur Stelle. Giroud schoss aufs Tor, der Ball wurde abgefälscht und Mbappé konnte abstauben. Da muss ein Stürmer stehen und da stand Mbappé. Das 1-0 ging zu dem Zeitpunkt aber schon in Ordnung, oder?
Ja, das denke ich auch, gerade weil man auch beachten muss, dass Frankreich bewusst etwas Spielanteile abgab und sich wirklich auf diese schnellen Gegenzüge konzentrierte. Das setzte man in dieser Situation perfekt um. Man störte Peru direkt im Aufbauspiel, da ist Pogba sehr gut dazwischen gegangen und dann hat die gesamte Mannschaft schnell umgeschaltet. Da wurde Giroud sehr schön von Pogba in Szene gesetzt. Sein Schuss hätte mit etwas Glück schon im Tor landen können, aber durch die Abfälschung staubte dann Mbappé ab. Das ging aus Sicht der Franzosen, denke ich mal, absolut in Ordnung. Und Peru, ja, aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch, denn man machte letztendlich zu wenig mit dem Ballbesitz und da fehlte einfach auch die kleinen Aktionen, um da etwas nennenswertere Chancen dabei rauszuholen.
In der zweiten Halbzeit mussten die Peruaner was tun. Jefferson Farfán und Santa Maria kamen für Rodriguez und Yotun. Farfán begrüßte dann Umtiti erstmal mit einem Pferdekuss. Er hat sich gut mit einem Zweikampf dann in diesem Spiel eingebracht. Pedro Aquino hatte dann die größere Torchance Anfang der zweiten Halbzeit. Doch sein Schuss dann aus etwa 18 Metern streifte nur den Außenpfosten. Man merkte den Peruanern an, dass sie die ganze Zeit wirklich wollten. Aber es war alles gut anzuschauen bis zum 16er, aber ihnen fehlten komplett die Ideen, wie sie die letzte Reihe oder wie sie das letzte Drittel überspielen sollten.
Genau, absolut richtig. Und da kommt auch die Idee der Franzosen ins Spiel, sich da komplett auf N'Golo Kanté, aber auch Paul Pogba in einer defensiveren Rolle zu verlassen. Die beiden machten unglaublich viele Meter, zeigten eine hervorragende Antizipation. Kanté alleine hatte, glaube ich, 13 Balleroberungen. Das heißt, er konnte immer die Situation erahnen, wo es gefährlich werden könnte und konnte damit die gefährlichen Situationen der Peruaner schon einigermaßen im Keim ersticken. Dadurch kam es dann nicht zu diesen hundertprozentigen Chancen, sondern lediglich, wie du eben erwähnt hast, beispielsweise nur zu Distanzschüssen.
Auch in der 61. Minute Carrillo zum Beispiel oder Advíncula in der 68. Minute mit den Fernschüssen konnten für etwas Gefahr sorgen. Aber es blieb das große Thema bei den Peruanern, dass sie nicht die Abwehr überspielen konnten, nicht hinter die Abwehr kamen und nicht in den Strafraum kamen. Deswegen gab es dann immer nur ein paar Schüsse aufs Tor. Dann gab es in der 75. Minute dann noch die Auswechslung von Mbappé. Ich habe es auf Twitter dann auch beobachtet. Das wurde mit sehr, sehr viel Grummeln beobachtet. Mbappé hat, glaube ich, eine Minute gebraucht, bis er vom Platz gestolpert ist. Wie empfandst du die Situation? Hätte man da auch Geld geben können?
Er hat zumindest die Geduld des Schiedsrichters erheblich auf die Probe gestellt. Da kann man durchaus drüber nachdenken, Gelb zu geben. Auf der anderen Seite, ich denke, da schauen wir alle genug Fußball, um zu wissen, die Peruaner hätten es genauso gemacht in der Situation. Das gehört irgendwo dazu. Ist natürlich etwas unangenehm, gerade für die Mannschaft, die hinten liegt. Aber auf der anderen Seite, irgendwo gehört das dazu. Und der Schiedsrichter sollte ja sowieso diese Zeit nachspielen lassen.
Dembele ist dann noch eingewechselt worden, konnte dann auch mal mit einem Fernschuss für Gefahr sorgen. Allerdings passiert in den letzten 20 Minuten dann nicht mehr viel. Die Franzosen haben dieses 1-0 über die Zeit gerettet. Kann man sagen, dass sie es gerettet haben oder haben sie es verwaltet über die Zeit?
Ich würde sagen verwaltet, denn ich hatte es bereits angeschnitten, die Franzosen waren sehr, sehr, sehr passiv und das schien auch wirklich die taktische Ausrichtung von Didier Deschamps zu sein, dass man auf die Spielanteile verzichtet, dass man sich darauf verlässt, dass ein Kanté und Pogba nicht diese gefährlichen Situationen überhaupt im offensiven Mittelfeld der Piraner zulassen, dass man sich hinten auf seine Verteidiger verlässt und vor allem, dass man sich auf die große Stärke der Offensive verlässt, nämlich das Umschaltspiel, die Kontersituation, da hat man mit Griezmann, Mbappé, später Dembélé, hat man natürlich sehr, sehr schnelle Spieler, die es auch verstehen, mit sehr wenig Ballkontakten schnell zum Ziel zu kommen. Das war die Ausrichtung, aber aus defensiver Sicht klappte das natürlich insgesamt gut, aber nach vorne, das dürfte ein wenig Kopfschmerzen bereiten bei Frankreich, denn diese klaren Kontersituationen, die blieben überraschenderweise aus.
Aber das ist meine nächste Frage. Die französische Mannschaft hat so unglaublich viel individuelle Klasse. Du hast gerade die Namen dann ja genannt, und zwar Griezmann, Mbappé, Kanté, wie sie alle heißen, Pogba. Und Didier Deschamps scheint es entweder nicht zu wollen, ein offensiveres System dort auszubauen, beziehungsweise den Stärken dann auch dieser Offensivkräfte dann gerecht zu werden, oder die Mannschaft schafft es nicht, ein offensiveres System umzusetzen. Das ist etwas, was für mich ein Rätsel bleibt, weil die ersten beiden Auftritte bei dieser WM sind für einen der großen Favoriten auf diese Weltmeisterschaft dann doch eher dürftig gewesen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ich fand, es war sehr interessant zu sehen, dass gegen Australien versuchte es Frankreich viel mehr, wirklich ein Spiel aufzuziehen, dominant zu agieren, aber irgendwie funktionierte es einfach nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Deschamps nach dem Spiel gegen Australien merkte, es stimmt nicht im Kollektiv, diese Teamchemie ist im Offensivspiel nicht da, und deswegen hat er womöglich versucht, die ganze Sache etwas pragmatischer anzugehen, sich eben wirklich auf diese Konterstärke zu verlassen. Das ist in Anführungszeichen ein recht anspruchsloses Konzept. Ging gegen einen individuell unterlegenen Gegner zwar gut, aber wie du es bereits angedeutet hast, ich denke, gegen die großen Gegner, gegen die Top-Favoriten des Turniers, da genügt das nicht an taktischen Konzept, und da könnte das nach hinten losgehen, denn wenn Peru gerade in der Offensive etwas mehr Qualität gehabt hätte, dann hätten sie durchaus zum Ausgleich, wenn nicht sogar mehr, kommen können.
Ich meine, wie man mit so einem Konzept eine große Meisterschaft gewinnt, das haben ja die Portugiesen 2016 gezeigt. Ja. Sie haben sich damals komplett auf Cristiano Ronaldo verlassen. Im Finale haben sie es dann noch so über die Zeit gebracht, ohne Cristiano Ronaldo. Aber ich frage mich halt, ob das hier wirklich lange gut gehen kann. Ich meine, wer Erfolg hat, hat recht, beziehungsweise wer gewinnt, hat recht. Aber ich frage mich dann auch, diese unglaubliche Weltklasse-Leute da gerade in der Offensive, dass die es nicht geschafft kriegen, dann wirklich so ein Offensivsystem aufzuziehen, dass man die Gegner dann auch mal ausspielt. Weil von Griezmann zum Beispiel hat man heute fast gar nichts gesehen. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, ja, da müsste Deschamps jetzt was ändern?
Ja, das ist die große Frage, und das ist, glaube ich, für viele einfach ein Rätsel, warum diese herausragenden Charaktere, diese herausragenden Individuen nicht als Kollektiv überzeugen können. Im Australien-Spiel hatte ich das Gefühl, da fehlt es irgendwie am Spielrhythmus, da ist man nicht so wirklich abgestimmt, was die Laufwege angeht. Und klar, was man jetzt ändern könnte, man könnte über personelle Veränderungen nachdenken. Ich denke, dass beispielsweise ein Thomas Lemar, der wirklich über sehr hohe Spielintelligenz verfügt, er könnte der Mannschaft gerade im Mittelfeld gut tun, da ein etwas unvorhersehbareres Mittelfeldspiel aufzuziehen. Aber insgesamt sollten, wie du es bereits angesprochen hast, die Spieler auf dem Platz eigentlich genügen, das zu tun. Und da muss man sich fragen, ob entweder Deschamps hier die falschen Ansätze wählt, hier die falschen Automatismen einstudiert oder darauf zu wenig Wert legt. Ich weiß es nicht, aber wie du auch erkannt hast, es fehlt da einfach komplett an diesem Spielrhythmus, und irgendwie können diese Top-Fußballer zusammen nicht das leisten, zu dem sie eigentlich in der Lage sein sollten.
Und jetzt haben wir am letzten Spieltag auch noch eine ganz, ganz besondere Tabellenkonstellation. Dänemark spielt gegen Frankreich. Frankreich führt nach diesen beiden Siegen mit 6 Punkten. Dahinter Dänemark, dann Australien mit 1 Punkt und Peru 0 Punkte, die sind schon ausgeschieden. Dänemark und Frankreich reicht ein Unentschieden. Sehen wir noch 1982 Deutschland gegen Österreich ein zweites Gijón?
Also allein von der spielerischen Ausrichtung der beiden Mannschaften könnte das sehr gut sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frankreich erneut so defensiv und kompakt agieren wird und sich auf Konter verlässt. Und ja, die Dänen, das haben wir in den letzten Spielen auch gesehen, die haben jetzt auch nicht gerade mit offensivem Spielwitz überzeugt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Art Nicht-Angriffspakt gibt. Letztendlich sollten die Franzosen gerade im Konterspieler überlegen sein, aber ich denke, es wird womöglich eine recht ereignislose Partie, ja.
Ja, für die Dänen wird es dann ja auch nicht unbedingt drauf ankommen, hier unbedingt auf Sieg zu spielen, oder? Sie können, wenn sie in einen Konter laufen, können sie immer noch Dritter werden und die werden wahrscheinlich auch nicht richtig viel riskieren, oder?
Absolut richtig. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Herantasten sein. Keine Mannschaft wird hier große Risiken eingehen. Wie gesagt, Dänemark, denen genügt dieser Punkt. Und klar, wenn beide Mannschaften dann abwartend agieren, dann wird es ein Ball hin und her geschiebe und dann dürften wir ein recht ereignisloses Spiel sehen. Und Dänemark wird da darüber hinaus natürlich auch noch viel motivierter und aggressiver zu Werke gehen in den Zweikämpfen defensiv. Denn für sie ist es natürlich noch wichtiger, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht als für Frankreich.
Ja, also es könnte durchaus in Moskau am 26.06. am Dienstag zu einem Nicht-Angriffspakt zwischen Dänemark und Frankreich kommen. Letzte Frage noch. Ihr bei 90 Plus wählt immer einen Spieler des Spiels nach jedem Spiel. Wer war es für euch bei diesem Spiel?
Genau, ja, für uns war das heute N'Golo Kanté. Ich hatte es bereits angeschnitten. Deschamps schien sich in dieser sehr passiven Spielweise auf seinen Defensivspezialisten zu verlassen. Er sollte die Offensivbemühungen der Peruaner etwas einschränken, limitieren. Das ist ihm natürlich hervorragend gelungen. Er demonstrierte dabei wieder einen überragenden Instinkt in der Balleroberung. 13 Balleroberungen hat eine hervorragende Antizipation. Er weiß genau, wann er rausrücken muss, wann er einen Spieler entscheidend stören muss. Und somit konnten die Peruaner nicht wirklich entscheidende Torchancen herausspielen. Und darüber hinaus zeichnete Kanté heute noch eine überragende Passquote im Mittelfeld auf mit 88%. Und somit konnte er den Franzosen mit dem wenigeren Ballbesitz ein wenig Sicherheit verleihen.
Frankreich gewinnt gegen Peru mit 1-0, führt in dieser Gruppe C jetzt mit 6 Punkten die Tabelle an. Dahinter Dänemark mit 4 Punkten, Australien mit 1 Punkt und Peru mit 0 Punkten. Das war Chris McCarthy von unserem Kooperationspartner 90plus, der mit mir hier das Spiel analysiert hat. Danke, Chris.
Danke auch.
Wenn ihr mittippen wollt bei dieser Weltmeisterschaft, dann könnt ihr das tun. Geht auf meinsportradio.de/kickandrush und meldet euch dort bei unserem Tippspiel an. Das machen wir in Kooperation mit Mobilcom Debitel und da gibt es bei jedem Spieltag gute Preise zu gewinnen. Wie das funktioniert und wie ihr da hinkommt und wie ihr die Preise gewinnen könnt, das hört ihr im folgenden Spot.
Kick and Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.